Das klingt alles sehr statisch, aber Architektur gibt es erst, wenn die Menschen drin sind und wenn damit etwas passiert und Kunst irgendwie auch.
Ueli Berger hat einfach alles aufbewahrt. Skizzen, Zeichnungen, Fotos, alles Mögliche wurde einfach aufbewahrt.
Wenn wir Bilder aus dem Prozess nehmen, wo ist es wirklich dann auch interessant? Man kann ja nicht einfach für jedes Projekt 100 Bilder zeigen, wie jemand auf einer Baustelle eine Blechscheibe an einer Fassade montiert.
Willkommen bei «Nicht nur schön», dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Hallo Jonas, willkommen zur 5. Folge von «Nicht nur schön». Wie geht es dir?
Soweit so gut, ich freue mich.
Ich mich auch. Es ist nun doch ein halbes Jahr her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Umso schöner sprechen wir heute über ein Buch, das ich schon sehr oft auf deinem Tisch gesehen habe.
Ja, es ist ein Buch, das ich sogar schon gekauft hatte, bevor wir uns dazu entschieden hatten, diesen Podcast zusammen zu machen. Dementsprechend sieht es auch ein wenig verbraucht aus. Es ist etwas breiter als ein A4, vielleicht auch etwas kürzer. Es ist ungefähr 3 cm dick, es ist ein Softcover, es gibt einen Schutzumschlag aus gestrichenem Papier, es ist vollflächig mit einem fotografischen Bild bedruckt und wenn ich versuche, den Schutzumschlag abzunehmen, merke ich, dass er an den Rücken des Buchblocks geklebt ist. Dieser Umschlag, der ist aus einem, würde ich sagen, sonnengelben Tonzeichenpapier, etwas dicker. Und wenn ich da weiterblättere, komme ich zum Vorsatzpapier, das ist in der gleichen Farbe gehalten, auch sonnengelb und einfach etwas dünner. Der Buchblock ist fadengebunden und an 3 Kanten geschnitten. Insgesamt fasst dieses Buch 336 Seiten. Das Papier ist leicht gelblich, es ist ungestrichen, durchgehend 4-farbig bedruckt, sehr bunt mit vielen Fotografien, aber auch Zeichnungen und Originaldokumenten. Wenn ich dann auf die Rückseite schaue, dann sehe ich eine Detailansicht einer Innenarchitektur, das obere Ende einer marmorierten Säule, rundherum ganz viel weißes Stuck und darin ein paar farbig bemalte Zierelemente, darüber der Klappentext in einer Monospace-Schrift gesetzt, was man umgangssprachlich als Schreibmaschinenschrift bezeichnen würde. Diese Schrift wird auch im ganzen Buch verwendet, in einer einzigen Größe. Wenn ich das Buch umdrehe und wieder auf das Cover schaue, sehe ich eine verschwommene Silhouette einer Frau auf einem Fahrrad und sie rast über einen vermeintlich in Unordnung geratenen Fußgängerstreifen, also sehr viel Gelb. Und darüber natürlich der Titel, Susi und Ueli Berger, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum 1968 bis 2008.
Der Titel ist ja schon sehr informativ. Wer genau sind die beiden?
Die beiden wurden Ende der 1930er Jahre geboren. Susi in Luzern, Ueli in Bern. Sie lernten sich dann Ende der 1950er Jahre während ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Bern kennen und heirateten nur ein paar Jahre später. Susi arbeitete als Grafikerin und Ueli eher als Künstler. Zuerst waren sie in Bern und 1971 sind sie dann in ein Atelierhaus gezogen in Ersingen bei Burgdorf, das ist irgendwo zwischen Bern und Olten. Da ist auch heute das Archiv von Susi und Ueli Berger zu sehen, dazu aber später mehr. Die beiden haben über 40 Jahre zusammengearbeitet. Da ist ein ziemlich ausgiebiges Werk entstanden. Neben ihrer eigenen Praxis haben sie zusammen ganz viele verschiedene Projekte verfolgt, Skulpturen, viele Möbel, aber eben auch Kunst im öffentlichen Raum und Kunst- und Bauprojekte. Was immer wichtig war dabei, ist eben dieser Dialog zwischen zwei Menschen und ihr Humor, das drückt eigentlich bei all ihren Entwürfen durch und ist so ihr Markenzeichen geworden. Besonders bekannt sind die beiden für ihre Möbelentwürfe. Die sind vielleicht im Stil des Pop-Arts einzuordnen, mit sehr viel Humor, sehr illustrativ. Und die bekanntesten Objekte sind die Wolkenlampe, das Bücherregal Fächermann und Softchair. Und eben über diese Möbel gibt es schon ein Buch. und auch über das künstlerische Werk von Ueli Berger wurde publiziert. Und dieses Buch, was ich jetzt da in der Hand habe, behandelt das gemeinsame Werk Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. Auch hier ist der bereits erwähnte Humor eine Art roter Faden durch 4 Jahrzehnte. Auf über 300 Seiten meandriert man durch unzählige Entwürfe. Ich denke, eines der bekanntesten ist der sogenannte Kribbel. Das ist ein stark vergrößerter, dreidimensionaler, roter Zeichenstrich, den sie Mitte der 80er Jahre für die Schweizerische Mobiliarversicherung gemacht haben. Und parallel zur Publikation haben die Herausgeberinnen Miriam Fischer, Anna Niederhäuser und Raphael Dörig eine große Ausstellung konzipiert. Diese hat im Kunsthaus Langtal stattgefunden, wo Raphael Dörig auch die Leitung hat.
Miriam Fischer, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Sie war ja auch Teil der Pilotsendung.
Genau, Miriam Fischer ist natürlich eine alte Bekannte dieses Wettbewerbs. Sie hat ihn zuerst umgeformt für das Bundesamt für Kultur, hat ihn dann lange geleitet und ist jetzt in einer ganz anderen Funktion wieder Teil dieser Auswahl des Jahres 2022. Wir haben sie getroffen und haben diesmal über dieses eine Buch mit ihr gesprochen. Miriam Fischer, schön hast du den Weg zu uns ins Studio gefunden. Heute treffen wir uns, um über ein einziges Buch zu sprechen, das nicht nur ausgezeichnet wurde bei den schönsten Schweizer Büchern, sondern auch die Goldene Letter erhalten hat bei den schönsten Büchern aus aller Welt in Leipzig. Wie hast du darauf reagiert?
Also mit einer irrsinnigen Freude. Das ist toll, wenn ein Buch eine solche Auszeichnung erhält, ist es ja nicht nur, dass man die eigene Arbeit gewürdigt sieht oder auch die der Kolleginnen und Kollegen, eben das Buch zusammen mit Anna Niederhäuser und Raphael Dörig konzipiert und gemacht, aber eben auch, dass dieses Buch dann ganz klar noch andere Wege findet, um an die Öffentlichkeit zu gelangen. Und das ist eines meiner Hauptziele immer wieder, wie kommen die Bücher zu den Menschen. Die Bücher sind nicht einfach fertig und dann liegen sie da und sollten ihr eigenes Leben entfalten. Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und ein solcher Wettbewerb macht das natürlich und die Goldene Letter noch viel mehr. Also wir hatten eine irrsinnige Freude. Es ist wirklich toll, weil es einfach eine großartige Auszeichnung ist, die man irgendwie nicht wirklich so erwartet, weil es so viele andere auch tolle Bücher gibt.
Vielleicht ganz kurz, du bist nicht die Grafikerin des Buches. Du bist auch nicht die Autorin. Wie genau ist deine Rolle zu verstehen?
Eben, ich nenne mich ja mit meinem Unternehmen Milpage Buchproduzentin, selbstständige Buchproduzentin. Und ich werde oft gefragt, was machst du? Verlag, Grafik, Lektorat. Und ich bin ein Interface eigentlich. Also ich bin eine Produzentin, die vom Konzept über redaktionelle Abläufe auch das ganze Projekt organisieren kann. Und je nach Bedarf steige ich dort auch ein. In diesem Fall hier wurden wir von ganz Beginn an angefragt, könnt ihr dieses Buch für uns machen, nämlich über diesen ganz spezifischen Bereich bei Susi und Ueli Berger, die Kunst im öffentlichen Raum und am Bau, könnt ihr ein Buch dazu entwerfen, entwickeln. Und da sind wir eigentlich schon bereits in der Konzeptphase eingestiegen.
Es ist eben nicht die erste Publikation, die du zu Susi und Ueli Berger machst. Du hast ebenfalls mit Anna Niederhäuser über das Designwerk von ihnen einen Katalog gemacht vor ein paar Jahren. Jetzt ist es das zweite. Gibt es da einen offiziellen Auftrag an euch beide oder wie ist es genau dazu gekommen, dass du dich da reingefuchst hast in ihr Schaffen?
Buchideen kommen auf verschiedene Wege zu mir. Manchmal sind es Aufträge. Bei Susi und Ueli Berger war es so, dass sich die Tochter, sie haben drei Kinder, eine Tochter ist die Künstlerin Babette Berger, die kenne ich schon lange, wir hatten in Bern zusammen auch einen Kunstraum betrieben und ich habe dann Babette Berger mal zusammen mit ihrer Mutter, Susi Berger hat damals noch gelebt, getroffen in der Kunsthalle und da haben wir uns ausgetauscht und ich habe erzählt, was ich mache, nämlich Bücher und sie sofort, oh, wir brauchen ein Buch über das Design, da gibt es noch nichts. Und ich habe darauf geantwortet, okay, da seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Und daraus entstand dann quasi ein Konzept und aus diesem Konzept auch die Idee, mit wem zusammen kann ich das machen, weil es ist viel Arbeit und es ist immer gut, sich zu assoziieren, sich mit anderen zusammenzutun. Und dann ist diese Zusammenarbeit mit Anna Niederhäuser entstanden. Und aus dieser Arbeit kam dann so eine Art wie ein logisches Sequel, nämlich dann die Anfrage, könnt ihr auch dieses Buch machen. Dass wir natürlich während der Arbeit am Design ist uns dieses wichtige Feld in ihrem Schaffen aufgefallen. Wenn man mal dran ist und sich kreativ damit beschäftigt, sieht man überall Optionen. Neue Optionen für neue Bücher. Und deshalb war es eigentlich schon fast ein bisschen organisch, dieser weitere Auftrag.
Beim ersten Buch war Raphael Dörig noch nicht dabei als Mitherausgeber. Wie ist das zustande gekommen? War das wie geplant, zuerst das Buch und dann die Ausstellung, oder war das ein Zufall?
Da muss ich sagen, dass ich natürlich immer, wenn ich in Bücher denke oder in Projekte denke, überlege, wo hat das Buch auch noch einen Platz oder das Werk, wo hätte es Platz und mit wem könnte man sich assoziieren. Bei diesem Werkkomplex der Kunst im öffentlichen Raum war irgendwann auf dem Weg, der Weg zu Raphael Dörig nach Langenthal war wie gegeben, weil sich dort Überschneidungen inhaltlich ergaben und dann plötzlich schon, hey, hier in Langenthal gibt es einige Werke, die noch zu besichtigen sind im öffentlichen Raum, und dann wurde das Interesse schon mal geboren. Und als dann das Buch wirklich als Auftrag zu Anna und mir quasi gereicht wurde, war eigentlich klar, dass wir von Anfang an Raphael quasi wieder mit ins Boot holen. Er konzentriert auf die Ausstellung und wir ins Buch. Natürlich haben wir uns dann gegenseitig unterstützt, haben aber ein bisschen die Aufgaben so verteilt.
Wir haben beide die Ausstellung nicht gesehen, Kunst aus Langenthal. Und für mich ist Kunst am Bau oder auch Kunst im öffentlichen Raum ist genau das Gegenteil von temporären Kunstausstellungen. Kannst du uns einen ganz kurzen Einblick geben, was da zu sehen war und wie sich dann auch das Buch dazu verhält?
Ja, grundsätzlich ist es eben wirklich eine schwierige Angelegenheit, nämlich Kunst am Bau oder im öffentlichen Raum geschieht genau nicht im Haus. Das heißt, alles, was man sieht, sind immer nur Referenzgeschichten, also Fotografien in den meisten Fällen oder alle ausgekoppelten Dinge, die im Vorfeld passieren, werden sie aufbewahrt. Ich muss beim Buch anfangen, weil das Buch hat einen größeren Vorlauf. Und für das Buch hatten wir uns ja überlegt, welches Konzept passt hier dazu. Und wir haben ins Archiv Einblick nehmen können. Das Archiv war als solches noch nicht erschlossen. Aber man muss sagen, von Uli Berger doch schon sehr gut aufbereitet, also sehr ordentlich versorgt. Und wir haben uns eigentlich schon ziemlich schnell überlegt, dass es toll wäre, einen Visual Reader, also ein visuelles Lesebuch zu machen, das Material für sich sprechen zu lassen, weil das Material einfach unglaublich attraktiv war. Uli Berger hat einfach alles aufbewahrt. Skizzen, Zeichnungen, Fotos, Polaroids, Testbilder, alles Mögliche wurde einfach aufbewahrt. Und wenn man das dann mal einfach schon nur auf den Tisch auslegt, denkt man sich, das ist so sprechend. Und man kann so viele Prozesse irgendwie verstehen, ohne dass man das beschreiben muss. Wir heben hier einen Schatz, ein Archiv, und wir wollen dieses Archiv zugänglich machen, auch als eine Art Nachschlagewerk, Referenzwerk. Und meistens müssen die schon einem gewissen Standard folgen, der auch nachvollziehbar ist, chronologisch oder alphabetisch. Und wir haben dann gedacht, nein, wir möchten es gerne thematisch machen, im Hauptteil, und dort eben dann durch diese Bilder, die man nebeneinander stellt, zu einem einzelnen Projekt, aber eben dann auch in andere Projekte überleiten lassen. Und das alles visuell. Und das wurde beibehalten, auch als die Grafiker an Bord kamen, Dan Solbach und Fabian Harp. Das freut mich insgeheim sehr, dass das funktioniert hat, weil das wird ja im Prozess auch immer wieder überprüft. Der zweite Clou ist auch, dass die Bilder, die dann vielleicht die Hoheit hätten, das Werk am besten zu repräsentieren, wie eine Foto, dass die nicht unbedingt größer gezeigt worden sind, sondern gleichberechtigt wie das andere Material, das zu diesem Endprodukt geführt hat. Und das alleine ist eigentlich wirklich ein riesengroßer Bilderteppich, wie ein Bilderfluss, dem man jetzt folgen kann. Man kann einsteigen. Es gibt natürlich Einstiegsmöglichkeiten. Es gibt Bildlegenden, die das erklären. Und das war eigentlich die Grundlage dann auch, um wiederum zurück in die Ausstellung zu kommen, weil die Ausstellung macht nichts anderes, als das ganze Material quasi in den Raum hineinzubringen. Und zwar natürlich, eben weil es viel flach war, ist an die Wände. Und die wurden dann womöglich mit Modellen. Es gab sehr viele schöne Modelle, und zwar nicht kleine, sondern kleine und mittelgroße, konnte man das untermalen und ab und zu sogar noch ein paar Werke in den Raum stellen, die auch damit zu tun hatten. Aber im Großen und Ganzen war es quasi das Archiv einfach an die Wand geklebt, und es war all over. Auch dort eine, ich würde mal sagen, ästhetische Überforderung, aber trotzdem konnte man sich eigentlich wie von Bild zu Bild leiten lassen, und man nahm etwas mit aus dieser ästhetischen Denkweise. Was man in der Ausstellung sah, die Objekte, die waren nicht so einschüchternd. Es ist Arbeitsmaterial irgendwo und das richtige Werk steht eben irgendwo draußen in der Welt. Und man hat hier fast schon einen intimen Einblick, ja, in die Arbeitsweise.
Die Bilder sind extrem einladend. Vielleicht auch, weil es oft alte Bilder sind, mit einer schönen Wärme, das Analoge, das zu spüren und zu sehen ist. Und gleichzeitig war es ein bewusster Entscheid, die noch bestehenden Werke nicht zu fotografieren. Man hätte ja auch jemanden vorbeischicken können, ein Inventar machen, wie es ist heute. War das nie ein Thema oder wollte man die Werke nicht in diesem Zustand zeigen?
Wir haben uns das überlegt. Das war ganz klar, das kommt ganz schnell, die Idee, wie zeigen wir die Werke, die natürlich alle in den 60er, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren erstellt worden sind, wie altern diese? Und die altern zum Teil gut, zum Teil auch nicht so gut. Zum Teil wurden sie nicht gewartet. Auch diese Werke bräuchten eine Art Zuwendung. Und da war wirklich die Überlegung, sollen wir das übernehmen? Wollen wir das? Wollen wir einen Fotografen, eine Fotografin auf die Piste schicken, diese Dinge zu dokumentieren? Und wir wollten eigentlich als erstes vor allem zeigen, wie die Werke auch von Susi und Uli Berger gedacht worden sind ursprünglich, nämlich genauso, wie sie sie hier, kurz nachdem sie quasi initiiert oder installiert worden sind, auch standen. Aber die Überlegung ist da, die muss man sich stellen, man muss eigentlich alles überlegen und immer wissen, warum macht man etwas und etwas anderes nicht.
Wenn ich mich zurückerinnere an meine erste Begegnung mit Uli und Susi Berger Werken, dann ist es das Milchgässli vor dem Bahnhof Bern, oder ich komme ursprünglich aus Fribourg und ich weiß noch als Kind, dass das wirklich so ein zugängliches Kunstwerk war, aber das habe ich nicht als Kunstwerk oder als Kunst am Bau oder im öffentlichen Raum wahrgenommen. Heute gibt es das nicht mehr, im Zuge der Renovation wurde das abmontiert. Hast du eine frühe Erinnerung an eine Installation dieser beiden, weil du ja auch aus der Region bist oder zumindest einen Teil deines Lebens in der Nähe von Bern verbracht hast?
Ja, genau wie du auch. Das Milchgässli war halt einfach beim Bahnhof-Umschlagplatz. Als ich in Bremgarten bei Bern wohnte, war der Bus eigentlich neben diesen Milchkännlein. Und das war einfach, das habe ich immer gesehen. Eben, ich wusste aber auch nicht, von wem das war, dass es einen Absender hat, keine Ahnung. Auch das sind Dinge, die nimmst du einfach mit, fragst dich gar nicht oft, was ist das, warum ist das da, was hat das für eine Bedeutung. Und im Nachhinein natürlich schön, wenn wir als Bernerinnen, also gerade Anna und ich, beides in der Stadt Bern groß geworden, ist es schon toll, wenn man dann plötzlich diese Werke anders kontextualisieren kann und auch sieht, wie wichtig das war, weil in der Zeit, in der Susi und Uli Berger aktiv waren, war das noch nicht eine Selbstverständlichkeit, diese Art von Kunst, sondern das war eher noch die Zeit, gerade in den 70er Jahren, diese Sockelkunst, man hebt irgendwas auf einen Sockel hinauf und das ist dann fast schon ein bisschen wie der White Cube oder eben dieser museale Raum, in dem man dann hoheitsvoll quasi hineintritt oder eben hinaufschaut bei einer Skulptur, die auf einem Sockel steht. Und da hat auch Uli Berger schon sehr früh, er war lange Zeit auch in der Kunstkommission der Stadt Bern, und er hat eigentlich maßgeblich mitgewirkt, dass man solche Konzepte, wenn Kunst im öffentlichen Raum entstehen kann, das war auch geknüpft an eine Formel, die besagt, dass man Gelder aus allen Bauten, die neu aus der öffentlichen Hand gesprochen werden, dass man dort einen Prozentsatz abzweigt, um solche Kunstwerke im öffentlichen Raum realisieren zu können. Und da hat er angeregt, nein, lasst uns doch lieber Interventionen machen, also mit Kunstwerken, die vielleicht gar nicht so doll laut, ich sage jetzt laut, also visuell laut sind, sondern sich eher im Versteckten quasi zeigen, die als kleine Stolpersteine funktionieren können, aber die eben zum Inhalten anregen und die den Kunstbegriff auch ein bisschen neu definieren.
Ich denke, das ist etwas, was auffällt, wenn man durch dieses Buch blättert oder wahrscheinlich auch so viele Leute angezogen hat bei der Ausstellung. Es ist irgendwo zwischen Kunst, Architektur, Design und sehr illustrativ zugänglich. Und ich glaube, es gibt sehr viele Architektur- und Kunst- und Designbücher, die eben auch auf diesem Sockel sind oder sich auf diesen Sockel heben und abschrecken. Und das finde ich hier in diesem Bildstrom wirklich sehr gelungen, weil man, ob man es will oder nicht, man blättert einfach weiter und man schmunzelt, dann ist man wieder interessiert, überrascht. Und dieses Spielerische finde ich wirklich sehr schön und das zieht einen so durch dieses Buch, obwohl es ja über 300 Seiten sind. Und das finde ich für ein Archivbuch extrem erstaunlich, dass es diesen Zug, diesen Drive hat.
Ich glaube, da sagt Laura etwas Richtiges. Es ist unglaublich attraktives Material. Es ist immer noch wahnsinnig haptisch. Es hat so diese Kraft aus diesen 70er, 80er, 90er Jahren. Es ist immer noch Papier oder es ist verschiedenartiges Papier. Es sind Fotos, es sind Polas. Das hat eine Qualität, die man heute nicht mehr hinkriegt, weil wir digital arbeiten. Eine solche Ausstellung ist heute nicht denkbar. Und das war fürs Buch, aber natürlich auch in der Ausstellung genauso. Also man hat sich dem nicht ganz entziehen können. Und ich bin mir dessen auch bewusst, das ist nicht nur schön, es ist auch eine Gefahr, eben, dass man in diesen nostalgischen Blick plötzlich auch auf das Material wirft. Aber uns war eigentlich vor allem schon auch wichtig, dass man einfach zeigt, was da ist. Diese Art von Buch soll ja auch eine gute Grundlage geben, um später eben wirklich vertieft in einzelne Dinge eintauchen zu können und wirklich weiter zu forschen. Und hierzu war dann trotz allem diese Chronologie nötig. Also im kleinen Anhang auf diese 300 Seiten sind dann vielleicht 20 Seiten der Teil, der am meisten zu tun gibt, nämlich die richtige Chronologie mit allen Parametern und spezifischen Zahlen, die es braucht. Wann, wo, wer war Auftraggeber, was ist das Material, dass man das wirklich knapp und kurz verzeichnet, so dass man weiß, wo befinden wir uns eigentlich, wenn wir diese Werke anschauen.
Ja, mir fällt da eine Frage noch ein zum Auftraggeber, den du vorher genannt hast, aber nicht namentlich. Der Verein S und U Berger, sind das die Kinder von Susi und Uli Berger und was haben die genau für einen Auftrag?
Ja, das ist total wichtig. Wer steht hinter einem solchen Projekt? Auch wenn wir Drittmittel angefragt haben, die öffentliche Hand, Stiftungen, von dort ist auch Geld zusammengekommen, aber die Familie war da doch schon auch sehr eingebunden, sich mit Mitteln zu beteiligen. Und mit diesem Buch zusammen war dann auch der Wunsch geboren, dass man einen Verein gründen möchte, um sich dem Werk widmen zu können. Und da war einfach klar, es gibt verschiedene Teile, die könnte man weitergeben in Museen, in andere Archive. Aber gerade die Kunst, die hat nur partiell Ausleger in öffentliche Sammlungen. Und da war wie klar, die Werke müssen wir anders aufbewahren. Deshalb haben sie den Verein gegründet und auch mit Simon Stalder jemanden gefunden, der lange Zeit mit Uli Berger gearbeitet hat als Assistent. Den konnte man gewinnen, dass er durchs Archiv geht und auch die Kunstwerke, die da noch lagerten im Haus, wir sprechen hier vom Haus in Erzingen, da hat die Familie gelebt und gearbeitet. Mit Hilfe dieses Vereins konnte man dann auch solche Anstellungsverhältnisse schaffen. Und jetzt haben sie eigentlich jemanden, der regelmäßig zu diesen Sachen schaut und auch rausgibt oder die Leute ins Archiv reinlässt. Und das sind natürlich wichtige Mechanismen, wie kann sich eine Familie implizieren in einen solchen Prozess. Weil eigentlich wären solche Bücher die Aufgabe, sage ich jetzt mal, von Institutionen, wo auch wirklich Geld und Ressourcen, auch Arbeitskraft liegt. Und das können gar nicht alle Institutionen leisten, weil so viele Archive mittlerweile in den Museen lagern. Und dann ist es natürlich toll, wenn sich Familien, wenn die Mittel vorhanden sind, dass sie das in den Nachlass speisen können und bereit sind, das zu teilen und dem Werk zukommen zu lassen.
Vielleicht auch noch, um das Thema ein bisschen ins Jetzt zu nehmen. Was kann die heutige Generation daraus ziehen, aus diesem Werk?
Ich glaube eben, das Wie. Wie gehen sie an eine Aufgabenstellung? Das ist etwas, was man jetzt in diesem Buch wirklich gut ablesen kann. Uli Berger hat auch viel vermittelt. Er hat einen Vortrag gemacht beim SIA, darüber gesprochen, wie viel Kunst braucht es überhaupt in der Architektur. Was ist gute Kunst? Also sehr eine bewusste Auseinandersetzung. Und das ist toll, eben wenn man das Artikulierte, im Text Artikulierte von Künstlern und Künstlerinnen lesen kann, merkt man natürlich, mit welcher Haltung sie an die Welt herangehen. Signature Style ist bestimmt auch der Witz. Sie haben natürlich einen unglaublichen Witz, einen Humor, eine Leichtigkeit in vielen Lösungen, die sie bieten, die, wie ich meine, schon auch etwas zeigen, dass das eine Möglichkeit sein kann, wie man der Welt begegnet.
Das Gespräch mit Miriam Fischer zeigt einen Punkt auf, den ich sehr interessant finde, und zwar, dass die Ausstellung, das Buch, so Hand in Hand entstanden sind. Oft ist es ja so, dass eine Ausstellung entsteht oder konzipiert wird, man macht einen Katalog dazu, der vielleicht eher dokumentarisch ist, und dass diese zwei Element den gleichen Inhalt in zwei verschiedene Medien übersetzen, finde ich extrem spannend. Zum einen der temporäre, aber physische Raum, die Ausstellung, und zum anderen das Buch, das sehr lange wirken wird und bleiben wird, und wie man das ein Material in zwei Medien übersetzen kann.
Ja, und was ich auch speziell finde bei solchen Projekten, ist die ganze unsichtbare Arbeit, die vor und nach dem Büchermachen steckt. In diesem Fall hat eben dieses Buch Anlass gegeben, ein Archiv aufzuarbeiten und es aber auch dann längerfristig zugänglich zu machen. Und es war wie so der Anstoß für die Familie, das Archiv nicht nur für sich, aber auch für eine Öffentlichkeit aufzubereiten und physisch bereitzuhalten. Das finde ich spannend. Und etwas anderes, was Miriam Fischer betont hat, ist die Rezeption eines Buches. Wie schaffe ich es, dass dieses Buch zu einem interessierten Publikum kommt? Es gibt ja viele Bücher, die sind so Liebhaberobjekte und Liebhaberprojekte. Und es ist ein Riesenkraftakt, die überhaupt zu machen. Dabei geht aber manchmal vergessen, dass, wenn das Buch da ist, auch noch ein Publikum das rezipieren soll. Ja, dafür reicht manchmal die Energie nicht, und das fand ich jetzt hier interessant, was sie da alles getan hat. In diesem Gespräch sind ja die Begriffe Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum ein paar Mal gefallen. Vielleicht müssen wir kurz vertiefen, was das genau ist. Laura, du kommst aus dem Ausstellungskontext und bist auch in diversen kulturpolitischen Geschichten involviert. Kannst du uns da kurz einen Abriss machen, was man darunter versteht und wie das heute aussieht?
Ein kurzer Exkurs zu Kunst und Bau. Der Begriff Kunst und Bau wird heute vor allem auch im Zusammenhang mit Aufträgen von der öffentlichen Hand, also von Kanton, Staat oder von Gemeinden, verwendet. Der Begriff selber wurde im 20. Jahrhundert geprägt, wobei diese Verbindung zwischen Kunst und Architektur viel älter ist. Erste Kunst- und Bauaufträge wurden nämlich als Fördermaßnahmen vergeben, als die Staats- und Gemeindeapparate in verschiedenen europäischen Ländern, nicht nur in der Schweiz, die schlechte wirtschaftliche Lage der KünstlerInnen verbessern wollte. In der Schweiz war das schon sehr früh der Fall, nämlich 1887 wurde der Bundesbeschluss zur Förderung und Hebung der Schweizer Kunst verabschiedet. Das war eben eine Fördermaßnahme, unter anderem führte diese dazu, dass dann ein Jahr später, 1888, die Eidgenössische Kunstkommission ins Leben gerufen wurde. Das war eben Ende des 19. Jahrhunderts. Im 20. wurde dann unter anderem in Italien, Frankreich, aber auch in der Schweiz festgelegt, dass bei öffentlichen Bauvorhaben Aufträge an Kunstschaffende gehen sollten. Der Bund hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verordnung erlassen, und zwar als 1% der Bausumme von Staatsgebäuden. Dieses 1% sollte in Kunst am Bau oder Kunstumbauprojekte investiert werden. Was man, glaube ich, auch teilweise sehr stark sieht, ist, dass diese Aufträge natürlich auch eine repräsentative Funktion hatten und das jeweilige Staatsverständnis da auch mit einspielt. Und heute gibt es wie so zwei Grundrichtungen, wie diese vergeben werden. Einerseits durch offene Wettbewerbe oder dass es Gremien gibt, die eine Vorauswahl an Kunstschaffenden trifft, und diese werden dann eingeladen, innerhalb einer bestimmten Zeit eine Projektskizze einzugeben.
Was ich bezeichnend finde, auch für diese Entwicklung in diesem Genre, ist ja diese Begrifflichkeit Kunst am Bau und Kunst und Bau, oder wo man bei ersterem Kunst am Bau der Bau zuerst ist und die Kunst wird addiert, nachträglich. Und heutzutage sagt man Kunst und Bau, eine Gleichstellung dieser beiden Teile.
Ein guter Hinweis, Kunst und Bau ist eigentlich der Begriff, wie man ihn heute verwendet. Und es gibt aber inzwischen natürlich auch neue Wege, wie man Kunst und Bau oder Kunst im öffentlichen Raum ausschreibt und erarbeitet. Unter anderem darüber haben wir mit Jasmin Afschar gesprochen.
Ja, wer das Buch durchgeschaut und auch die Texte gelesen hat, ist am Ende der langen Bildstrecke auf einen Text von Jasmin Afschar gestoßen. Sie hat in Zürich und Berlin Kunstgeschichte studiert. Sie war einige Jahre am Aargauer Kunsthaus tätig und leitet aktuell ad interim die Kunsthalle Mainz. In Zürich betreibt sie seit 5 Jahren die Gesprächsplattform Le Foyer in Process und ist für die Initiative Neue Auftraggeberin in Schweiz als Moderatorin unterwegs. Von ihr wollten wir eben wissen, was ihr persönlicher Zugang zum Werk von Susi und Uli Berger ist, welche Bedeutung sie für aktuelle Kunst- und Bauprojekte haben, aber auch, was sie persönlich für Erfahrungen gemacht hat rund um dieses Genre Kunst und Bau. Jasmin Afschar, du hast ein Essay geschrieben in diesem Buch. Er bildet ein bisschen den Abschluss dieser langen Bildstrecke. Und du hast dort einen Blick ins Archiv geworfen, im Familienhaus von Susi und Uli Berger. Und es ist auch ein bisschen ein Ausblick, was passiert, wenn dann KünstlerInnen, DesignerInnen nicht mehr da sind. Wie verändert sich ein Ort des Schaffens in ein Ort des Archivs eben genau. Was war dein Zugang zum Thema und zu diesem Material, als du dort warst?
Ja, also am Anfang stand eigentlich die Anfrage, einen Text zu schreiben, eigentlich mehr über die Skizzen, Zeichnungen, Notizen, so das begleitende Material zu den Werken im öffentlichen Raum, Kunst und Bau. Und ich habe dann eigentlich eher so diesen Fokus vom Material der Zeichnungen und Skizzen eigentlich auf den Prozess verlegt und habe da dann das Archiv als Ausgangspunkt genommen, wie das Material sich in den Ort einschreibt und dann aber auch so das Archiv generell nicht als eine statische Größe, sondern als in Bewegung. Also das ist sicher etwas, was, wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen, aus heutiger Perspektive sehr wichtig ist, dass wir uns einfach immer bewusst sind, aus welcher Position heraus wir ins Archiv gehen, in welcher Zeit, mit welchen Fragen sich das Archiv selbst auch verändert. So. Und eigentlich so rausgekommen ist das, was schon auch so die Arbeiten ausmacht, so das ineinander verwickelt sein. Susi und Uli Berger haben ja sehr stark zwischen den Disziplinen gearbeitet. Und das aber eigentlich all das, was vielleicht man geneigt ist oder war, so ein bisschen in Kategorien zu setzen, alles eigentlich so total zusammengehört. Und das zeigt eigentlich auch so das Archiv. Etwas, was ich wichtig finde, jetzt wenn wir heute über Susi und Uli Berger sprechen, wo sie eigentlich jetzt selbstverständlich scheint, dass sie beide genannt werden, aber ich meine, ihre Biografie oder ihr vor allem professioneller Werdegang ist vor allem dadurch geprägt, dass sie nicht genannt wurde. Und bei der konkreten Zusammenarbeit scheint es wirklich so zu sein, dass sie die war, die auch so ein bisschen die Intellektuellere war. So. Und der Uli Berger eher so der Macher auch. Sie ist die natürlich den Haushalt geschmissen hat und dann aber auch so die ganze Organisation gemanagt hat. Und schon auch ihr ein totales Anliegen war, also auch jetzt in dem damals schon hohen Alter, klarzustellen, was ihr Beitrag auch ist und einfach klarzustellen, dass ihr Beitrag ganz lange auch nicht anerkannt wurde. So.
Wenn wir jetzt einen Schritt vielleicht wegmachen vom Buch und mehr vielleicht eben in ihr Schaffen, eben in Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau, Kunst und Bau, was zeichnet ihr Verständnis aus von diesem Genre von Kunst?
Also ich glaube, vorweg jetzt so im Schweizer Kontext, sie haben ja 70 Werke gemacht. Dieses Commitment zur Kunst im öffentlichen Raum ist, glaube ich, sehr bezeichnend. Oder das war wirklich integral, sehr bewusst auch Teil ihrer Arbeit. Natürlich auch ein Teil, mit dem sich Geld machen ließ, so, aber als wirklich so von Anfang an parallel so wie mitgedacht. Und das andere, ich glaube, das ist wie ganz klar, sie haben kein Verständnis von Kunst und Bau als Dekor gehabt, sondern eigentlich ganz klar als Interaktion mit Menschen draußen. So. Was ich auch denke, ist, dass da schon auch so eine gewisse politische Haltung dahinter steht. So.
Du hast jetzt einiges erzählt, wie sich ihre Arbeit in den öffentlichen Raum einschreibt oder einfügt als Teil von Neue Auftraggeber in der Schweiz. Bist du auch damit konfrontiert, wie das heute umgesetzt werden kann? Kannst du ganz kurz sagen, was ihr macht?
Neue Auftraggeberin ist eine internationale Initiative eigentlich. Die gibt es schon seit den 90er Jahren. Die wurde in Frankreich gegründet und in Frankreich gibt es schon über 300 Projekte, die so als diese Kunst im Bürgerauftrag entstanden sind. Und die Idee ist eigentlich so, die Logik von Auftragskunst umzukehren und eine Plattform, Methode, Werkzeug zu schaffen, dass BürgerInnengruppen, die ein Anliegen haben, das mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu tun hat, mit Sichtbarkeit, mit Wünschen, Werten. Und wir erarbeiten mit der Gruppe eine Aufgabenstellung, eigentlich so wie man das hat bei öffentlichen Aufträgen, und bringen dann eigentlich die Künstlerin dazu, die dann ein Werk erarbeitet. Das muss keinesfalls jetzt ein Objekt sein. Es gibt viele Beispiele auch im Bereich der darstellenden Kunst, Performance bis hin zu wissenschaftlichen Projekten, aber eigentlich ein Werk entwickelt, das diesem Anliegen begegnet. Es gibt jetzt in der Schweiz 6 Projekte, die aktuell laufen. Beim Kasernenareal ist die Aufgabenstellung ganz klar. Das Kasernenareal hat so quasi ein Kommunikationsproblem. Das ist ja ganz unterschiedlich genutzt. Man kennt vor allem die kulturellen Nutzungen. Es gibt aber eine Moschee, einen Boxclub, einen Kindergarten, Tages-Nacht-Nutzungen und so weiter. Und die Herausforderung, die Fragestellung ist, wie kommen diese verschiedenen Welten zusammen? Gibt es irgendwie ein identitätsstiftendes Moment? Wie fließen Informationen? Wie kommunizieren wir? Das ist jetzt in diesem Fall tatsächlich aus diesem ganz bekannten Schweizer Modell des Kunst- und Bauprozents entstanden. Da wurde das Kasernenareal ja saniert und die Stadt hat da eigentlich entschieden, anstatt quasi ein reguläres Verfahren mit Wettbewerb und so weiter auszulösen, zu sagen, wir arbeiten mit neuen Auftraggeberinnen zusammen und die Jury quasi und die Auftraggeberin sind Menschen, die da wohnen. Und das ist passiert noch sehr selten, weil die Stadt da ja natürlich auch die ganze Verantwortung abgibt und die ganze Gestaltungsfreiheit. Und sie haben gleichzeitig sehr viel zu tun, um keine Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ein großes Commitment auch. Also.
Und du hast am Anfang viel von Prozessen erzählt und dass dich das interessiert. Und an diesem Prozess, warum hast du ja gesagt?
Ich habe ein paar Mal so quasi die klassischen Prozesse von Kunst und Baukunst im öffentlichen Raum mitbekommen, sei das, dass ich irgendwie als beratende Kuratorin dabei war oder in Jurys, und fand das eigentlich fast immer sehr frustrierend. Zum Beispiel in einer Jury und als Expertin sitzt und einen ganzen Tag lang redet und argumentiert und erklärt und am Ende des Tages entscheiden dann die Politiker das, was sie sowieso schon sich am Morgen dafür entschieden hatten. Oder dann begleitet man irgend sowas oder schlägt dann Künstlerin vor und dann, wenn das Werk dasteht, dann gibt es irgendwie kein Match mit den Leuten, die dann sich mit dem Werk dann im Alltag auseinandersetzen. Das andere ist, ich bin Kuratorin in einer Institution, viele von uns fragen sich, ja, wie können wir die Institutionen weiter auch öffnen? Was machen wir dagegen, dass wir immer noch so diese Festungen sind? Und ich finde halt neue Auftraggeberin ein sehr, sehr sinnvolles Verfahren oder eine Methode, auch so quasi mit der Idee, die Kunst in den Alltag zu bringen, weil es auch nicht ein partizipatives Verfahren ist, wo man ein bisschen mitredet, sondern es ist eigentlich wirklich eine ganz klare Umdrehung der Logik und eine ganz klare neue Rollenteilung. Und dann so als letzter Punkt, dass mich generell auch jetzt in meiner kuratorischen Arbeit sehr stark so die Funktionen von Kunst interessieren. Die Momente, wo Kunst und Realität zusammenkommen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sei das Kunst ein Werkzeug sein kann oder halt eben Kunst dann auch gewisse Funktionen und Aufgaben übernehmen kann.
Und das Spezielle bei Kunst und Bau sind gut dotierte Jobs für die Kunstschaffenden, die es dann bekommen, den Auftrag.
Ja, also umgekehrt zeigt es halt auch, wie prekär die Umstände in den Institutionen und sonst sind. Also es ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob
es etwas Positives ist.
Es
ist vielleicht eine Eigenschaft von diesen Aufträgen, ja, dass sie halt mit einem Honorar in der Regel einhergehen.
Genau, und es ist etwa so der einzige Ort, wo Kunstschaffende einen Stundenlohn verrechnen können. Das kann man ja sonst nicht, mit immer so diese Pauschalen, die dann sehr, sehr, sehr symbolisch sind normalerweise. Und also notabene auch als freie Kuratorin ist Kunst im öffentlichen Raum, Kunst und Bau, so der Ort, wo man ein bisschen Geld verdienen kann.
Gibt es da ein Beispiel, was dir jetzt in jüngster Zeit wie aufgefallen ist, wo du denkst, okay, das ist ein Projekt, das so im öffentlichen Raum ist und das fand ich wirklich irgendwie berührend auf irgendeine Art?
Was ich total interessant finde, ist wegzukommen von dieser Idee vom Objekt, das dasteht und alles für sich selbst machen muss, sondern dass es vielleicht ein Objekt, ein Auslöser ist für Interaktion, dass eigentlich der Prozess hin zu dem Objekt irgendwie thematisiert werden kann und etwas bewirkt, und aber das Objekt auch also ein Nachleben hat und vielleicht aus dem heraus noch mehr entsteht. Und ein Beispiel vielleicht, das wurde in Deutschland, in Marl realisiert, als ein Projekt, der neue Auftraggeber. Marl ist seine Stadt in der Nachkriegszeit sehr viel gebaut wurde, sehr visionär, wenn man so möchte. Sie haben eigentlich wie so eine Stadt gemacht, wo so die Institutionen sich sehr stark vermischt haben. Also normalerweise sind irgendwie Schulen da und Einkauf ist da und die Kirche ist da. Und die haben eigentlich, die Stadt wurde so als Experiment quasi so konzipiert, dass das all diese Sphären irgendwie mehr ineinander fließen. Das ist jetzt natürlich mittlerweile umgenutzt, wird jetzt auch nicht mehr so gelebt, ist aber eigentlich ein Charakteristikum der Stadt. Und das Anliegen der Auftraggeberin war, dem eigentlich wieder Ausdruck zu verleihen. Und da gab es jetzt ein Projekt mit Sascha Walz, also einer Choreografin, wo eine Choreografie entstand, spezifisch für Marl, die dann eigentlich von den Bürgerinnen und Bürger immer wieder zu speziellen Anlässen aufgeführt werden kann. Und es ist eine Choreografie, die stark mit den Gebäuden dann auch interagiert. Und es ist eigentlich so eine körperliche Aneignung oder ein körperlicher, durch Bewegung generierter Zugang zur eigenen Stadt, zu diesen Gebäuden. Und das finde ich zum Beispiel ein tolles Beispiel von einer Aktivierung von etwas, was schon da ist.
Es gibt ja dieses Referat von Uli Berger mit dem Titel, der vielleicht auch die Schlussfrage sein kann: Braucht Architektur Kunst?
Ich würde sagen, diese Frage ist vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil Architektur, glaube ich, definitiv heute in der Welt, in der wir leben, in den Städten, in der wir leben, wie wir bauen müssen für eine Zukunft hinsichtlich Klima, hinsichtlich irgendwie sozialem Raum und so weiter, ja eh auch nicht mehr so etwas Isoliertes, rein Gestaltendes ist, und Kunst ja eben auch nicht. Das klingt alles so sehr statisch, aber Architektur gibt es erst, wenn die Menschen drin sind und wenn damit etwas passiert, und Kunst irgendwie auch. Und wenn wir über öffentlichen Raum sprechen, sprechen wir bei neuer Auftraggeberin sehr stark über Interaktion und über soziale Handlungen. Und ich glaube aber, dass wir in der Kunst das auch viel mehr aufnehmen sollten, in der Art und Weise, wie wir über Kunst im öffentlichen Raum oder Kunst in der Gesellschaft nachdenken. Und ein anderes Moment, was wichtig ist und was eben Kunst vielleicht leisten kann, sind so Momente des gemeinsamen Zeitverbringen. Also dass eine soziale Handlung ist und dann aber eigentlich etwas entstehen und etwas passieren kann. Und ich glaube, wenn Architektur und auch Kunst dazu beitragen können, was eben gerade Kunst, glaube ich, machen kann, weil sie eben nicht Arbeit und nicht Konsum ist, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen so in die Sphären, wo wir eben darüber nachdenken können, was braucht die Architektur, was braucht der öffentliche Raum, was braucht der Alltag so an Kunst.
Was mir im Gespräch mit Jasmin Afshar wieder aufgefallen ist, ist, wie in Archiven auch Rollenverständnisse sichtbar werden. Dass das Archiv von Uli Berger sehr genau dokumentiert ist und geordnet und abgelegt, wohingegen Susi Bergers Archiv vielleicht mehr im Haus verteilt ist. Sie war mehr die Macherin. Sie musste auch für ihre Autorenschaft sich einsetzen. Und natürlich gab es eine Rollenverteilung in dieser Beziehung, in diesem Duo, welche dazu geführt hat, dass heute das Archiv ist, wie es ist. Trotzdem wahrscheinlich auch spielt ein Rollenverständnis da mit hinein, wie er seine Arbeit gesehen hat und wie sie ihre Arbeit gesehen hat, das wahrscheinlich von der Zeit geprägt war. Und das finde ich schon interessant, das war ja auch bei Carlo Molino der Fall, haben wir darüber gesprochen, warum sein Archiv in diesem Umfang vorhanden ist und vielleicht andere Archive nicht so gelagert wurden oder nicht mehr so sichtbar sind.
Der Teil, der mir geblieben ist aus diesem Gespräch, ist das formulierte Potenzial von Kunst im öffentlichen Raum, dass es eben nicht unbedingt eine Skulptur auf einem Kreisel ist, so wie man vielleicht so ein plumpes Verständnis davon hat, sondern ja, so das Aktivierende darin, oder es kann soziale Kontakte fördern und viel mehr leisten, als man der Kunst im öffentlichen Raum traditionell zuschreibt. Und das ist zwar eine sehr hohe Anforderung, aber das Ideal finde ich irgendwie erstrebenswert und auch sehr schön formuliert.
Das Buch ist ja extrem komplex und umfangreich, entsprechend auch diese Episode. Wir haben mit noch mehr Menschen gesprochen.
Ja, mit noch mehr Menschen war eigentlich der Plan. Die Gestalter Dan Solbach und Fabian Harp haben dieses Buch in Zusammenarbeit realisiert. Leider war Fabian Harp dann kurzfristig verhindert, aber Dan Solbach hat sich unseren Fragen gestellt. Er ist ein Schweizer Grafiker, der in Basel studiert hat, zusammen mit Fabian, und er hat sich mittlerweile in Berlin niedergelassen. Er war einer der Mitbegründer des Kunstraums New Jersey in Basel und betreut seit fast 10 Jahren die visuelle Identität der Kunsthalle Zürich. Seine Bücher wurden schon oft beim Wettbewerb der schönsten Schweizer Bücher ausgezeichnet. Er hat auch schon 2-mal die Goldene Letter erhalten von der Stiftung Buchkunst in Leipzig. Das ist die Bezeichnung für das schönste Buch aus aller Welt. Und die Goldene Letter 2022 ging eben an dieses Buch, das wir heute besprechen. Da Dan Solbach eben in Berlin stationiert ist, haben wir uns online getroffen und über das Büchermachen, dieses spezifische Buch und die Zusammenarbeit mit Fabian Harp gesprochen. Ja, wie ist dieses Projekt zu dir gekommen? In welchem Zustand war es, als die Herausgeberschaft an dich getreten ist?
Für gewöhnlich kommt so ein Buchprojekt eigentlich direkt von den Künstlerinnen, von den Leitern in den Institutionen zu mir. Und in dem Fall war das eigentlich eine Anfrage, die Fabian Harp zuerst erhalten hat. Das kam, glaube ich, daher, dass er mit Anna Niederhäuser, dass die sich schon relativ gut kannten über den Schweizer Designpreis und Fabian ja sehr designinteressiert ist, Möbeldesign interessiert ist und da auch irgendwie auf eBay und auf allen möglichen auch Auktionsplattformen so unterwegs ist und auch Susi Nudibergo-Stücke dann schon so gefunden hat. Und so kam das dann, dass Anna ihn eigentlich angefragt hat und er aber ziemlich gleich gesagt hat, dass er ja erstens kein Buchgestalter ist, der hat, glaube ich, 2 Bücher in seinem Leben gestaltet. Und zweitens eigentlich in seiner Position und Funktion als Gründer von Dynamo, dass er nicht mehr außerhalb dieser Firma arbeitet. Und so kam er dann ziemlich, also wirklich sehr schnell zu mir und hat mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann haben wir eigentlich, ja, doch relativ bald getroffen, weil der Zustand des Projektes, also das war damals wirklich nur auf dem Papier formuliert und da gab es eine Skizze eines Inhaltsverzeichnisses und da ging es dann wirklich eigentlich zuerst darum, dass man sich trifft und das Material sichtet und schon ein bisschen überlegt, was für eine Form dieses Buch haben kann. Also die Form, die damals von den Herausgeberinnen angedacht war, das war Fabian und mir klar, dass diese Form gesprengt wird.
Und inwiefern habt ihr das geändert?
Also ich glaube, die Idee war einfach, dass das Buch dünner wird und dass man mehr Projekte auf einer Seite zeigt oder so. Wir haben uns ja dann im November vorletztes Jahr getroffen in dem Atelier von Susi Nudibergo. Und aber schon davor war mir klar, dass es wahrscheinlich sehr viel gutes Bildmaterial geben wird und dass es sich nicht lohnt, das alles zusammen in kleinen Briefmarken, großen Abbildungen unterzubringen, um jetzt einfach nur alle Projekte in das Buch hinein zu quetschen. Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell gesagt, dass ich glaube, das Buch wird nicht 140 Seiten haben, das wird sehr wahrscheinlich 280 haben. Und im gleichen Moment, wie Fabian und ich das Buch zusammengesetzt haben, wurde eigentlich in diesem Archiv gewühlt und wurde das eigentlich freigelegt. Und so war das eben sowieso schwierig abzusehen, was für eine Größe das haben wird, ja, was ein Umfang.
War das auch einer der Reize, dieses Buch zu machen? Du hast gesagt, du machst sehr viele Bücher.
Der Reiz bei dem Buchprojekt war natürlich schon für mich das Material. Ich habe ja schon auch ein paar Bücher gemacht, die so ein bisschen diesen Zeitraum von etwa Ende 60er bis 90er behandeln und das ist einfach eine tolle Arbeit und das macht dann eigentlich Spaß.
Du hast gesagt, eben das Bildmaterial hat eine besondere Qualität in dieser Zeit. Hast du eine These, woran das liegt?
Also ich glaube nicht, natürlich gibt es dann irgendwie vielleicht auch diese Wärme von einer Analogkamera oder so, aber ich glaube, gerade auch so Abbildungen, die jetzt halt irgendwie Architektur betreffen oder Skulptur oder Spielplatzgestaltung, also da will ich jetzt ja ein Buch fertig machen, die sind irgendwie viel unvermittelter und oft so ein bisschen aus der Hüfte geschossen oder dann natürlich einfach von guten Fotografen, Fotografinnen produziert. Aber es ist so eine Mischung, wo noch, ich glaube, so dieses Narrativ, was heute entwickelt wird in der Darstellung von architektonischen Projekten oder in der Dokumentation von Kunst, da wird ja von vorneweg eine Story erzählt über das Bild. Und ich glaube, damals ist das viel mehr einfach ein Dokumentieren mit der Kamera oder man dokumentiert es sauber für eine Broschüre oder für, was weiß ich, eine Ausstellung. Und deshalb ist das Material so vielfältig, aber auch so direkt. Und das finde ich irgendwie interessant, ja. Aber natürlich, man kann ja nicht einfach für jedes Projekt 100 Bilder zeigen, wie jemand auf einer Baustelle irgendwie eine Blechscheibe an einer Fassade montiert. Das hat er dann auch irgendwann gesehen. Also das heißt, es gab natürlich sehr vieles, was irgendwie lustig ist. Da steht dann irgendwas, weiß ich, was jemand auf einem Kran und es ist dann auch bei vielen Projekten dasselbe. Also da mussten wir schon auch schauen, wenn wir Bilder aus dem Prozess nehmen, wo ist es wirklich dann auch interessant? Also zum Beispiel da beim Kribbel in Bern, diese Abbildungen von der Gießerei im Wallis ist es, glaube ich. Also das sind auch Sachen, wo die das ja zum ersten Mal als Test aufgestellt haben. Das ist schon auch, das sind dann die Bilder, die sind interessant und die erzählen etwas Neues, was man so vielleicht noch gar nicht wusste.
Du hast die Zusammenarbeit mit Fabian erwähnt. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, welche Rollen ihr jeweils eingenommen habt?
Also da gab es eine Auswahl von Miriam und Anna. Aber diese Auswahl, die war nicht immer deckend mit dem, was das Buch vielleicht benötigt. Also das heißt, wir haben da diese Auswahl nochmal ergänzt und selber nochmal Bilder aus dem Archiv ausgewählt. Und das mal so grob platziert, das war aber wirklich eigentlich mehr so ja, eine Bildredaktion, die wir da gemacht haben. Also da kam dann auch bald diese Entscheidung von dieser Schrift. Dann haben wir das auch so definiert, dass eben diese Hierarchie, wie es ja heißt, dass die so flach ist. Also ja, und dann habe aber eigentlich ich bei mir im Studio mit Maria, meiner damaligen Praktikantin, eigentlich das Buch dann ausgeführt. Ja.
Du hast die Schrift angesprochen, es ist eine Monospace, im Allgemeinen immer in einer Schriftgröße. Und dieser Charakter, den sieht man auch in einem Originalreferat von Uli Berger. Ist das ein Zitat von diesem Dokument, was da in voller Länge auch abgedruckt ist?
Es ist nicht direkt ein Zitat davon, aber es ist schon der Versuch, sich diese Zeit anzunähern, ohne jetzt das zu imitieren. Zuerst hatten wir andere Schriften, zum Beispiel von Dynamo auch, diese eine, die heißt, glaube ich, Simon. Und die hat so ein bisschen so einen ITC, American Typewriter Charakter, also die ist relativ rund und auch ein bisschen breit. Und da haben wir ganz schnell gesehen, das ist zu retro eigentlich. Ja. Und dann habe ich einfach den Trick gemacht eigentlich, dass ich da, glaube ich, einen sehr leichten Schnitt genommen habe und da eine Outline drum gelegt habe, die dann gerundet war. Und das habe ich Fabian so als Screenshot geschickt und gefragt, hey, was meinst du, das könnte doch etwas sein. Aber diese Idee, dieser Rounded Diatype, dass das angestoßen wurde durch das Buch, und dass dann eigentlich Dynamo gesagt hat, hey, das ist eine interessante Ergänzung für diese Familie, lass uns das machen. Ich habe dann immer noch am Schluss natürlich mit dieser ersten groben Version gearbeitet, die Fabian gemacht hat.
Ist das ein großer Vorteil, dass du ganz nahe an einer Schriftgießerei bist? Würde es überhaupt zu deiner Praxis gehören, wenn du nicht diese Nähe hättest zu diesen beiden?
Also ich glaube, wenn ich die Nähe nicht hätte, hätte ich die schon längst gesucht, dann wäre die anders entstanden. Weil ich glaube, so wie ich Schrift anwende und so wie ich gestalte, ist Schrift ein integraler Teil meiner Gestaltung. Weil der Rest ja relativ reduziert ist. Ich arbeite meist nur in einer Schriftgröße, fast nur in einem Schnitt. Und das Bildmaterial, das ich benutze, ist ja meist Kunst. Also das heißt, das, was visuell sprechen und auf der Bühne sein muss, das ist ja die Kunst. Und dann versuche ich mehr über Schrift vielleicht da irgendwie meine Erzählung hineinzukriegen. Und Das ist natürlich von großem Vorteil, wenn man so eng ist mit zwei der besten Freunde, die diese Foundry machen und dann quasi eigentlich direkt am Schreibtisch daneben sitzen und man da einfach kurz eine Frage stellen kann, aber sich dann auch manchmal herausstellt, dass es total einfach ist, jetzt schnell da mit einem Skript einen speziellen Schnitt zu machen oder so. Und wenn ich nicht mit Dynamo arbeite, dann versuche ich trotzdem immer eigentlich mit unabhängigen Schriftverlagen und mit jungen Schriftgestalterinnen zu arbeiten. Ich habe mich schon früh dazu entschieden, diesen Werkzeugkasten Schrift, den so zu reduzieren, dass im Vordergrund steht, dass man auch mit Leuten arbeitet, die man mag oder die man unterstützen will. Ja.
Du hast auch einmal deine Arbeit an Büchern so beschrieben, dass es wie eine Langzeituntersuchung ist und jedes Buch quasi von den vorherigen Büchern genährt wird. Ist das eine Untersuchung, die zum perfekten Buch führt?
Ich glaube, diese Untersuchung, das ist einfach diese Frage von eben, wie ich schon erwähnt habe, dass man hat so viele Bücher, in denen man gleichzeitig arbeitet. Und dann sind das Fragen, die man sich, glaube ich, selber stellt, über die eigene Gestaltung. Und das löst sich nicht nur in einem Buch, sondern das ist einfach eine Frage, die man in einem größeren Rahmen stellt. Aber seit 15 Jahren mache ich Bücher. Und wie kann ich dieses Momentum und so ein Interesse aufrechterhalten, dass mich das auch später noch interessiert, oder? Mich hat zum Beispiel immer beeindruckt, so eine Praxis wie Ellsworth Kelly, da habe ich eine Ausstellung gesehen, wo der 89 oder 90 war in New York und das waren so in allen Galerien von Matthew Marks. Und es hat mich extrem beeindruckt, weil es war so frisch irgendwie und ich dachte, okay, der Mann ist ja 89 und der malt jetzt seit, was weiß ich, geschätzt 70 Jahren diese Hard-Edge abstrakte Malerei. Also wie kann man das so einfach jahrzehntelang machen, ohne dass einem langweilig wird? Und da wurde mir schon klar, dass ich glaube, die Frage, die ich mir stellen muss, die betrifft nicht das einzelne Buch oder irgendwie eine visuelle Lösung, sondern das ist einfach, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die ich einfach an die Welt habe und die ich dann mit Gestaltung, was meine Sprache ist, irgendwie vielleicht nicht beantworten kann, sondern vielleicht einfach immer neu stellen kann. Ja. Und so ist es, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess. Und ob das dann das perfekte Buch ist oder nicht, das müssen dann andere beurteilen. Also das ist ja auch langweilig, wenn ein Buch perfekt ist, glaube ich. Auch jetzt in dem Fall, ich habe schon gedacht, dass das Buch ein Kandidat ist für die Schweizer Bücher, einfach weil das Thema so wichtig ist. Aber ich hätte natürlich niemals gedacht, dass das diese goldene Lette kriegt. Das ist auch so abstrakt, diese Idee von dem schönsten Buch der Welt. Also es ist irgendwie, und man macht ja auch nicht Bücher, um jetzt irgendwie Preise zu gewinnen.
Das Gespräch mit Dan hat bei mir etwas Lustiges ausgelöst. Und zwar dachte ich, habe ich ganz oft beim Bücheranschauen einen wichtigen Teil übersehen. Und zwar, wenn er über seinen Umgang mit Schrift spricht oder auch wie er diese als Werkzeug braucht, dachte ich so, okay, das ist ein wichtiger Teil, warum dieses Buch so harmonisch wirkt. Diese Gleichbehandlung von Schrift und Bild kommt klar zum Ausdruck. Und ich habe mich dann echt gefragt, ob ich ganz oft beim Bücheranschauen die Schrift vernachlässigt habe.
Ja, da bist du ja sicher nicht die Einzige. Ich denke, Typografie ist für viele einfach Träger von Informationen und vielleicht ist es ein ganz gutes Zeichen, dass dir die Schrift nicht immer auffällt beim Lesen. Das ist eigentlich auch das Ziel, zumindest bei Mengentext.
Das heißt, ich muss nicht jedes Buch in meinem Büchergestell nochmal in die Hände nehmen.
Davon würde ich jetzt abraten, aber es gibt auch den anderen Ansatz, wo ein typografisches Konzept fast die Überhand nimmt, aber das ist eigentlich bei so einem Buch mit sorgfältig erarbeitetem Inhalt und gutem Bildmaterial meist nicht nötig. Das ist sicher hier der Fall und Dan Solbach und Fabian Harp haben das sofort erkannt und darum auch diese schlichte Lösung gewählt. Ja, jetzt haben wir aus Sicht diverser Personen über dieses Buch gesprochen. Auch die Wettbewerbsjury hat sich Gedanken gemacht und wieso dieses Buch ausgezeichnet wurde, haben sie in folgenden Worten gefasst.
Susi und Uli Berger, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, 1968 bis 2008. Ein zurückhaltend gestalteter Katalog lässt das umfangreiche Lebenswerk von Susi Berger, 1938 bis 2019, und Uli Berger, 1937 bis 2008, überraschend leicht erscheinen und bringt den humoristischen Grundton der Arbeiten ausgezeichnet zur Geltung. Der dünne, grau-gelbe Schutzumschlag wirkt mit zwei Klappen fast unsolide, aber gemeinsam mit der abgerundeten Schrift und dem doppelten gelben Vorsatzpapier ergibt sich ein angenehmer Kontrast zum harten, architektonischen Grau, das den Kontext der meisten gezeichneten Arbeiten darstellt. 6 Essays und ein Dutzend Bildteile sind ohne jede Hierarchie in gleichbleibenden Layouts aneinandergereiht, sodass die Betrachtung an jeden beliebigen Punkt einsetzen kann. Die Bildteile fokussieren einzelne Themen des Werks und zeigen pro Doppelseite zwischen 2 und 5 Bilder in wechselnden Größen und Formaten mit informationsreichen Legenden. Durch die rigorose Ausrichtung aller Bilder in den Ecken des großen Satzspiegels entstehen in der Seitenmitte spielerische Weißräume. Die unterschiedlichen Bildsorten, Skizzen, Pläne, Modelle, Ansichten etc. ergänzen sich ausgezeichnet.
Wir erreichen langsam aber sicher das Ende dieser Episode und damit werfen wir auch immer einen Blick zurück auf die vergangenen Jahre schönste Schweizer Bücher.
Der Blick ins Archiv. Das erste Buch, was uns aufgefallen ist, ist Trix und Robert Hausmann. Das ist ein Buch, was 2012 ausgezeichnet wurde. Auch hier handelt es sich um eine Publikation über das Schaffen eines multidisziplinären Paares. Unter dem Namen Allgemeine Entwurfsanstalt haben Trix und Robert Hausmann ab 1969 Architektur und Möbel entworfen, unter anderem auch der untere Teil des Zürcher Hauptbahnhofs. Herausgegeben wurde das Buch vom Kunstraum Studiolo. Die Gestaltung kam von Theo Schifferli und erhältlich in dritter Ausgabe bei der Edition Patrick Frey.
Das zweite Buch im Archiv freut mich sehr, dass wir es hier nennen können. Und zwar war es in der Auswahl 2016. Die Publikation heißt «Ist mir große Ehre, von gleicher Sorte zu sein». Als Luzernerin wird es mir warm ums Herz. Und zwar war es eine Hommage an den Luzerner Straßenphilosophen Emil Manser. Er stand jeweils mit großen Plakaten, die er sich umhängte, im öffentlichen Raum in Luzern und hat die Menschen mit Sprüchen, die darauf geschrieben waren, zum Denken angeregt, zum Lachen gebracht. Es waren auch manchmal traurige Sachen. Sehr passend ist, dass das Buch von Erich Brechbühl gestaltet wurde und erschienen ist das Buch beim DEBE Verlag.
Ja, und als letzter Titel in dieser Rubrik ein Buch, das wir schon im Gespräch mit Dan kurz angeschnitten haben. Der Titel ist Playground Project. Es ist der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, die in der Kunsthalle Zürich stattgefunden hat. Es wurde 2016 ausgezeichnet und darin werden Entwürfe, Geräte und Modulsysteme für Kinderspielplätze aus den 1950er bis 1980er Jahre präsentiert. Ursprünglich ist dieses Buch bei J.R. Béringer erschienen. Diese erste Ausgabe ist längst vergriffen, aber die gute Neuigkeit ist, bei Parkbooks eine neue erweiterte Ausgabe erschienen ist, auf Deutsch und Englisch, und die ist ab jetzt erhältlich.
Ich habe das Gefühl, wir haben die Publikation Susi und Uli Berger eigentlich jetzt nur angeschnitten. Wir müssen aber zum Ende kommen. Das Ende heißt auch ganz viele Hinweise. Zum einen auf unserem Blog www.nichtnurschön.ch. Dort sind alle Folgen verfügbar. Dort findet ihr nochmal alle Namen, Links, Quellen. Dann abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast und empfiehlt uns unbedingt weiter.
Ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, es sei denn, ja, auf die nächste Folge hinzuweisen. Diesmal werden wir in den Norden Europas blicken. Dort werden wir ein Buch unter die Lupe nehmen, in dem es um Social Profiling geht. Es ist ein Ausstellungskatalog zu einem Werk, das in Finnland, in Zürich und in Venedig gezeigt wurde.
Wir freuen uns, wenn viele von euch wieder mit dabei sind. Und Jonas, ich freue mich auf Episode Nummer 6 von Nicht nur schön.
Bis dann.